Also, wenn ich wieder zu leise bin, ja, dann bitte melden. Denn von hier kann ich den Bart von Marco nicht sehen. Also, es wäre sehr schön, wenn dieser Vormittag zu einem besonderen Erlebnis wird für das Ding da in uns. Das Ding in uns ist unser Herz. Und wenn das nicht bewegt wird, dann hat es keinen Sinn, die Birne anzusprechen. Ja, über Verstand allein funktioniert sowas nicht. Ich freue mich sehr über diesen zweiten Vortrag, weil ich jetzt vermutlich all das, was ich gestern gesagt habe, heute in Frage stelle. Ich habe gestern gesagt, dass wenn wir evangelisieren wollen, dann müssen wir so evangelisieren, wie Jesus evangelisiert hat. Und dabei blieb ich bei Jesus und habe den Eindruck vermittelt, den Eindruck, den man eigentlich in Deutschland und überhaupt in der westlichen Welt überall hat, wenn man zu diesem Thema spricht, dass es um eine individuelle Angelegenheit geht. Ja, also wir wie Jesus. Also ich wie Jesus. Und heute kommt die schlechte Nachricht, du kannst dich anstrengen, wie viel du willst, du wirst nie wie Jesus. Du bist nicht Jesus. Und deshalb das Thema heute als Leib im Einsatz. Es geht um kollektive Evangelisation. Es geht darum, dass wir Evangelisation wirklich biblisch verstehen. Und wenn wir Evangelisation biblisch verstehen wollen, dann müssen wir verstehen, was das heißt, wie Jesus. Ja, bitte die nächste Folie. Wir stellen fest, dass wir in der Bibel quasi ein Jesus-Ersatz haben. Jesus ging und ließ zurück sein Leib. Und dieser sein Leib ist Gemeinde. Wir sind am Tage, an dem wir wiedergeboren wurden, in den Leib getauft worden. Ist etwas passiert, was in einem kapitalistisch-individualistischen Westen wirklich eine soziale Sünde ist. Wir sind kollektivisiert worden. Ich komme ja aus der ehemaligen Sowjetunion. Da bin ich kollektivisiert worden. Ja, und wenn ich etwas gehasst habe, dann dieses Kollektiv. Bis ich irgendwann mal begriffen habe, genau das ist am Tag meiner Wiedergeburt passiert. Am Tag meiner Wiedergeburt hat der Heilige Geist genommen und hat Hänschenreimer eingebaut in ein Kollektiv. Und dieses Kollektiv ist ein Leib, in der Bibel Leib Christi genannt. Ja, und das ist dermaßen festgelegt, dass ich da nicht drüber wegspringen kann. Tue ich aber gerne, weil im individualistischen Westen, in dem ich nun lebe oder wir leben, in diesem individualistischen Westen wird uns Tag und Nacht etwas beigebracht. Es geht um uns. Ja, heute mit dem Genderismus bis in den Wahnsinn hinein. Neulich sah ich ein Video, ein Typ hat seinen Mofa geheiratet. Mofa hat einen Auspuff und jetzt hat er eine Möglichkeit, sich zu befriedigen. Irre, irre. Und dann habe ich das angesprochen in einer Veranstaltung zum Gender, zum Thema Gender und sexuelle Orientierung, kam jemand auf mich zu. Und wenn er in sich selbst eine Archetype eines Mofas trägt, also C.G. Jung lässt grüßen, es gab so einen Psychologen mit einer Macke und er hat gesagt, ja, wir haben alle in uns, in unserem Unterbewusstsein, haben wir Archetypen. Der eine ein Löwe und dieser Typ hat einen Mofa. Jetzt zieht es den Typ zum Mofa. Und wenn er einen Mofa heiraten will, dann soll er doch bitte. Wenn er einen Esel heiraten will, dann soll er doch bitte. Immerhin hat er in seinem Unterbewusstsein ein Archetype eines Esels. Wir leben in einer individualistischen Welt, wo es bis zur Absurdität getrieben wird. Es geht um mich. Erst komme ich und dann komme ich und dann komme wieder ich. Dieses Ich, diese Ich-Zentriertheit, die Ichlinge in uns. In der Theologie nicht viel anders. gefällt mir diese Gemeinde nicht, dann suche ich mir halt eine andere. Gefällt mir dieser Pastor nicht, dann pfeife ich auf ihn. Gefällt mir dieser Gottesdienst nicht, dann gehe ich da nicht hin. Es geht um mich, ich. Egal, wo ich mich hindrehe, ich. In der Evangelisation ist diese Ich-Links-Orientierung der Tod in der Suppe. Aber genau das hat man uns über Jahrzehnte immer wieder vermittelt. Ich bin 1977 in die Arbeitsgemeinschaft Jugendevangelisation eingetreten. Ulrich Pazani hat die gegründet. Und dann bin ich da Mitglied geworden. Und dann haben wir gelernt, wie man in 15 Minuten jemanden zu Jesus führen kann. 15 Minuten, mehr gab man uns nicht. In 15 Minuten gab ich ihm ein Zeugnis, in 15 Minuten habe ich ihn aufgefordert, sich zu bekehren. Und wenn er sich da nicht bekehrt hat, selber schuld. Und ich weiß noch, wie diese ganzen Etappen der Entwicklung der Evangelisation bis hin zu unserem jetzigen Zustand, wo nichts oder fast nichts mehr läuft, gestaltet wurden. Immer mit diesem großen Ich auf der Fahne. Du musst evangelisieren. Vier geistliche Gesetze, zack, zwischen die Zähne und los geht's. Ich bin ja in der ehemaligen Sowjetunion im Gefängnis gesessen, im Arbeitslager, kam dann zurück und war dann hier ein Glaubensheld. In Deutschland und in Amerika sowieso. Dann haben sie mich wie so ein Affen von einer Gemeinde zur anderen gefahren und überall dann diesen Verfolgten gezeigt und habe ich Zeugnis gesagt und dann hat dann irgendeine Ostmission Geld gesammelt. Ich war also eine Attraktion. Und wer weiß das noch bis heute, wie ich eines Tages in Colorado Springs in dem großen Büro von Bill Bright landete. Bill Bright hieß nicht nur Bill Bright war auch breit. Er war also wirklich sehr korpulent. Er brauchte, wo einer einen Stuhl brauchte, brauchte er zwei. Er hatte ein Riesenbüro, das war größer wie dieser Saal hier. Und in diesem Büro gab es ein einziges Regal und dann ein riesengroßer Tisch und natürlich noch ein größerer Stuhl. Und da war der Bill. Und da kam ich da rein und Bill Bright sagte, you are here, Mr. Reimer. Und dann führte er mich zu seinem Regal und dann standen da die sogenannten mitteilbaren Konzepte. Und er sagte, Mr. Reimer, übersetzen Sie das hier und dann wird Russland evangelisiert. Die vier geistlichen Gesetze. Die vier geistlichen Gesetze zwischen die Zähne und dann los ging's. Und es ist alles sehr einfach. Und da werde ich nie vergessen, wie mein erster großer Frust kam. Ich bin nach Russland geflogen, stehe in St. Petersburg, warte auf mein Einchecken und vor mir steht eine Armee und evangelisiert einen Russen mit den vier geistlichen Gesetzen. Lesen Sie das, der las es, der sprach ja kein Russisch. Lesen Sie das, zweites, drittes. Auf jeden Fall kurz vorm Einchecken war der beim Hingabegebet. Da sollte der Russe das auch noch lesen. Der Russe hat es dann höflicherweise gelesen und der Armee stand da vollkommen selig. Es kam so, dass wir alle drei im gleichen Flugzeug saßen und der Armee neben mir. Und wir kamen ins Gespräch und ich fragte den Armee, sagen Sie mal, was haben Sie hier gemacht in Russland? Und er sagte, evangelisiert, 14.000 Menschen hat er zu Jesus geführt. Da sagte ich, so wie den Russe da. Ja, haben Sie das gesehen? Haben Sie das gesehen? Die Leute, die fressen dir das Evangelium aus der Hand. Und der Russe saß mit einer Wodka und begoss jetzt das Gefressene. Sag ich, der ist, soll ein Bekehrter sein, Wiedergeborener? Der ist ja vor lauter Heiliger Geist. Total benebelt. Er sagte, ja, wieso trinkt ihr jetzt? Die Russen, die müssen noch von Wodka wegkommen. Sag ich, ja, die Russen müssen erstmal von Amis wegkommen. Du hast hier nicht evangelisiert, du hast Scheiße gebaut. Und der Mann war gar nicht glücklich, als er das alles hörte. Und sagte, mit wem arbeiten Sie denn zusammen, sage ich, mit Campus für Christus. Oh, Bill Bright. Ich habe diese Texte übersetzt. Wir haben nicht nur Tausende, wir haben Millionen dieser Texte ins Land gebracht. Wir haben mit Campus für Christus Literatur Moskau ungefähr jede Straße einen Meter tief pflastern können. Und Hat Putin sich bekehrt? Und seine Manneken? Was haben wir da getan? Diese individualisierte Evangelisation missachtet ein Prinzip. Und zwar das Prinzip, das Jesus festgelegt hat. Am Tage meiner Wiedergeburt bin ich eingebaut in den Leib Christi. Und das heißt nach Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk geschaffen. Und jetzt heißt es da im Griechischen so knallhart, knalliger geht's gar nicht mehr, zu guten Werken, die er zuvor bestimmt hat, dass wir darin wandeln sollen. Nicht irgendwie beliebig. Will ich so, mache ich so. Will Bild, vier geistliche Gesetze, gibt es vier geistliche Gesetze. Will ein anderer was anderes, dann wird es was anderes geben. Also diese Beliebigkeit des Individuums, ich mache, was ich für richtig halte, ja, ist der Tod in der Suppe. Dann so arbeitet der Heilige Geist nicht. Am Tage meiner Wiedergeburt bin ich eingebaut in den Leib und habe einen Auftrag bekommen. Und dieser Auftrag steht fest. Und das ist so wichtig, dass Gott selbst in seine Gemeinde setzt, die einen zu Aposteln, die anderen zu Propheten, die dritten zu Evangelisten, dann zu Hirten und Lehrer, wozu? Damit sie die Heiligen zurüsten zum Werk ihres Dienstes. Und diese Heiligen dann nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden, sondern in die ganze Mannesgröße des Christus wachsen. Und dann geben sie einander, reichen einander die Hand und dann wird der Leib wachsen. Ist es der Leib Christi, der in der Welt evangelisiert? Oder es evangelisiert sich da nicht? Wir müssen verstehen, wenn Christus wie Christus in der Welt aktiv werden wollen, wenn wir werden wollen, aktiv werden wollen, dann müssen wir es in dem Zusammenhang des Leibes Christi machen. Jeder an seinem Platz. Und wenn es eine eingebaute Sünde gibt in der Gemeinde Jesu heute und übrigens auch in der FEG, dann ist das eben die Entscheidung, dass es völlig egal, welche Rolle du in der Gemeinde spielst. Hauptsache, du bist Gemeindeglied. Manchmal habe ich den Eindruck, wir alle leben von der Idee, dass wenn man jeden Sonntag zum Gottesdienst kommt, 2 Stunden da absitzt, eine gute Predigt hört, dann hat der Mose seine Schuldigkeit getan. So als wäre unsere wichtigste Aufgabe, die Stühle zu wärmen in der Kirche. Wenn die nicht gewärmt werden von unserem Hintern, dann ist irgendetwas im Himmel nicht normal. Ja, wer hat denn gesagt, dass das notwendig ist? An welcher Stelle gibt es im Neuen Testament ein Konzept eines solchen Gottesdienstes? Nichts gegen Gottesdienste, bitte. Ich habe nichts dagegen. Ich habe nur etwas gegen, dass man etwas in den Zentrum schiebt, was im Zentrum sich nicht befindet, neutestamentlich. Und dass man daran dann alles orientiert. Und dann wird eine ganze Industrie aufgebaut, wie die Gottesdienste sinnvoll funktionieren. Ja, hier gibt es eine Welle, die war dann mit Chören beglückt und dann ging die Welle weg und dann kam die neue Welle, dann gab es Bands und jetzt gibt es die Worships. Ja, ich habe mit meinen Eversbacher Studenten immer wieder mal Experimente gemacht. 2 sind für immer sitzen geblieben. Der eine, ich habe gleich nach dem Gottesdienst Leute, die aus der Kirche kamen, aus der Gemeinde kamen, befragt, worüber hat der Prediger heute gesprochen. Gleich nach dem Gottesdienst. Gottesdienst zu Ende, gleich danach standen sie in der Tür und haben gefragt, wie war der Gottesdienst? Ey, klasse, ey, super. Ja, und hat der Prediger gut gesprochen? Oh Ma, unser Prediger spricht so klasse. Was hat er denn gepredigt? Welchen Text hat er gelesen? Nur etwa 15% in unseren freien evangelischen Gemeinden wussten gleich nach dem Gottesdienst noch, worüber der Prediger sprach. Dann haben wir Leute befragt, gleich nach dem Gottesdienst. Wie war der Worship? Ey, geil. Das war so geil, das war so klasse, das war so, also ich habe richtig anbeten können. Aha. Und welche Lieder habt ihr denn gesungen? Normalerweise sind es ja nur 3 oder 4. Wenn wir charismatischer sind, sind es 4. Weniger charismatisch sind es 3. bei richtig charismatisch wird noch dazwischen geredet. Ja, so. Also, und die Lieder, die wir singen, also insgesamt, wir haben dann gefragt, welche Lieder werden in unserer Gemeinde gesungen. Da kamen wir auf etwa 100 Lieder. Diese 100 Lieder sind ja nicht Lieder mit 15 Strophen jedes, sondern meist ist das ein Chorus, und da wird, der Chorus unterscheidet sich vom Hymnus dadurch, dass man beim Hymnus 15 Verse hat und beim Chorus wiederholt man den einen Vers 15 Mal. Das ist der einzige Unterschied, der wirklich qualitative Unterschied. Also so viel muss man da gar nicht behalten, wenn man jeden Sonntag die gleichen Lieder singt, da weiß man doch, was man gesungen hat oder nicht. Oder sind wir alle jetzt hier, Mischuge? Und gleich am Gottesdienst gefragt, sind das nur 5-10% der Leute, die wissen, worüber man gesungen hat. Was bedeutet das? Das bedeutet hier rein, da raus, oder wie? Die berühmte evangelikale Autobahn. Ja, in ein Ohr raus, ins andere wieder rausgepfiffen. Also ich wüsste mal gerne, wie lange Marco in seiner Firma einen Mitarbeiter behalten würde, der nur 15% bringt. Der 15% Leistung bringt. Den feuert er, so schnell kannst du gar nicht gucken. Ich habe gesagt, 10 Tage. Aber wenn er seine Frau dran lässt, dann wird Rebecca den viel früher feuern. Ja, also wir aber leisten es uns, eine ganze Armee von Geistlichen, die diese Art von Frömmigkeit weitertreibt. Wie geht das? Evangelisation als Individualevangelisation ist nicht neutestamentlich. Hört genau zu. Es ist nicht neutestamentlich. Evangelisieren kann nur der Leib Christi. Und wenn der Leib evangelisiert, dann kann man so evangelisieren, wie Jesus es tat. Denn im Leibe Christi ist alles, was du dazu brauchst. Für mich eines der schönsten Bibelstellen überhaupt, Epheser 1,23. Im Leibe Christi lebt die Fülle allen, die alles in allem erfüllt. Ich habe Physik in meinem ersten Leben studiert und Mathematik, und ich verstehe mathematische Formeln und physische Formeln und Formen, aber was eine Fülle ist, die alles in allem erfüllt, das geht über mein Verstehen. Das Vermögen. Alles hast du da. Da geht's knallhart zur Sache. Da gibt's alles, aber nur eben in diesem Leib und nicht in den Leibchen Christi, die durch die Gegend als Individualevangelisten laufen. So, die Konzentration auf die Gemeinde als Leib Christi, die das kann, was Christus konnte, das ist das Geheimnis einer missionalen Gemeinde. Und überall da in der Welt, wo das gelebt wird, erleben wir faszinierende Dinge. Übrigens, oft sind dann die Pastoren und die führenden Leute dieser Gemeinden junge Leute, wenig theologisch gebildet, wahnsinnig naiv. Ja, wir sind in Usbekistan Pastoren geschult, Pastoren großer Gemeinde. Das ist nicht wie bei der FEG, jede Gemeinde mit 250 Gemeindegliedern ist eine große Gemeinde. Nein, da begannen die großen Gemeinden mit 1500 plus. Und Durchschnittsalter dieser Pastoren war 18 bis 24. Die haben alle keine Theologie studiert, die haben alle weder Griechisch noch Hebräisch gelernt, nichts dergleichen. Aber die waren die durstig, die wollten wissen. Ja, und jetzt kam ich dahin und natürlich, jetzt kam so ein besonders Kluger aus Deutschland und wusste alles. Sie haben 1500, 2000 Gemeindeglieder, Menschen zum Glauben geführt im Islam. Ich nie, noch nie in meinem ganzen Leben. Ich würde Ihnen jetzt sagen, wie man es richtig macht. Ja? Vermessenheit lässt dich grüßen. Nur weil ich ein Doktor bin, ein Professor Doktor, ein Eversbacher. Aber was machen die anders? wenn sie mit all ihrer Naivität, mit ihrer Unerfahrenheit, was machen sie anders? Kommt sofort wie aus der Pistole geschossen, das ist Erweckungszeit, lieber Bruder Johannes. Da ist der Heilige Geist unterwegs. Ja, aber warum ist er bei uns nicht unterwegs? Hat er sich hier verabschiedet oder was? Chillt er anderswo? Also allein die Vorstellung, dass der Heilige Geist irgendwie Deutschland verlassen hat, das geht in mein Herz und meine Birne nicht. Wir haben das Konzept verlassen. Das passt schon eher. Ja, also, und wenn man dann die Leute fragt, da, dann merke ich immer wieder, sie haben etwas kapiert. Ja, was macht ihr? Ja, jeder bei uns macht das, was er kann. Aha. Und wie begründet ihr das biblisch, wissen wir nicht. Dann habe ich es für sie begründet. Immerhin bin ich ja der Doktor. Steht in 1. Korinther 12, 4 bis 6. Der Geist gibt die Gaben, der Herr gibt die Aufgaben entsprechend der Gaben und Gott wirkt Kraft oder Energie, heißt es da. Und das alles zum allgemeinen Guten. Das heißt für die Allgemeinheit, dass die Allgemeinheit dann Gutes erlebt. Ganz einfache Kette an Ereignissen. Jeder macht bei uns das, was er besser, am besten kann. Ganz platt ausgedrückt, aber meint das Gleiche. Das, was ich kann, weil der Geist Gottes mir gegeben hat, mache ich. Und dann schafft Gott das, was er kann. In Zentralasien oder anderswo. Ein faszinierendes Beispiel dafür ist eine Bewegung, die aus Uganda kam, mittlerweile in der ganzen Welt aktiv ist und jetzt gerade in England für Furore sorgt. Ja, in London und in manchen anderen Stellen. Es heißt Umoja. Umoja ist ein Swahili-Wort und es heißt übersetzt ins Deutsch, ich kann. Eine Pfingstgemeinde vor etwa 25 Jahren waren in so einer Freizeit wie ihr jetzt hier. Ja, und da in dieser Freizeit haben sie dem Herrn gesagt, ach lieber Herr, du weißt, uns geht's schlecht in Uganda. Die Briten unterstützen uns, aber die geben uns viel zu wenig Geld und wir bräuchten mehr Geld. Und haben sie da alle gemeinsam vor dem Herrn geheult. Und der Heilige Geist hat mal eine Ausnahme gemacht. Wenn der Heilige Geist schon zu Pfingstlern redet, dann kann er zu den EVGs reden. Ja, wir stören da weniger, weil wir jetzt viel zu naiv sind an der Stelle. Ja, und dann sprach der Heilige Geist zu ihnen und sagte, ja, ich möchte, dass ihr mir das Wenige, was ihr habt, bringt. Und ich möchte davon mehr machen. You can, du kannst. Wenn du das tust, was du von mir bekommen hast. Was hast du denn bekommen? Und dann geht das Geeiere rund. Gaben des Geistes. Boah, wir bei uns in Gummersbach quälen uns mit der Frage schon seit Jahr und Tag. Sobald du das Thema auf die Tagesordnung bringst, dann wird irgendein wohltemperierter Evangelist sagt, wir sind keine Pfingstler. Wir reden nicht über dieses Thema. Wir reden nicht über unsere Kompetenzen. Wir reden nicht über unsere Zuordnung in den Leib Christi. Wir reden nicht über die Werke, die der Heilige Geist will, dass wir sie tun. Wir reden nicht drüber. Aber wie bescheuert sind wir denn eigentlich? Und dann wundern wir uns, dass nichts passiert. Ja, du kannst nur das, was du könntest, wenn du würdest. Umoja ist eine faszinierende Geschichte. In 25 Jahren hat diese Pfingstkirche heute eine Größe allein in Uganda erreicht von 1,5 Millionen Mitgliedern. Und wenn ihr nach Kampala kommt, dann tut euch selbst einen Gefallen, nimmt ein Taxi und sagt zum Fahrer, ich hätte gerne einmal die Umoja-Viertel gesehen. Und dann bringt er euch in eine Welt, da wird ihr sagen, das ist nicht Afrika. Das ist nicht Afrika. Eine völlig andere Welt. Ja, von dem, wie sie leben, was sie können. Ja, eine Gemeindebewegung, die heute einfach Bahn bricht. Und das hat 25 Jahre gedauert, bis diese Pfingstler jetzt endlich mal kapiert haben, hier, wir haben von den Briten so viel Unterstützung gekriegt, jetzt müssen wir mal nach Briten gehen, nach Großbritannien gehen. Und jetzt bricht es auf einmal das Eis in Großbritannien. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Was hast du? Was hat dein Bruder? Was hat deine Schwester? Was haben wir an evangelistischem Potenzial? Und wir benennen es, weil alle diese Potenziale Namen haben. Die haben Namen. Und die Namen sind nicht irgendwie in Hebräisch allein. Die können wir auch gut ins Deutsche übersetzen. Machen alle Sinn. Ja, 22 Gaben des Geistes, nicht schwer zu behalten. 22, nur 22. Nur 22. Einige Gaben des Wortes, eine ganze Reihe Gaben des Dienstes. Schwer sind die nicht zu behalten. Gar nicht schwer. Und auch dann inhaltlich zu ergründen, auch nicht schwer. Warum machen wir das denn nicht? Wir sind Christ, sind wiedergeboren, sind zum Glauben gekommen und gefragt, welche Talente hast du gekriegt? Und dann kommt die Zungenrede. Ja, was ist das für Quatsch? Sag mal auf gut Deutsch, was ist am Tage deiner Wiedergeburt passiert, du Depp? Hat der Heilige Geist dich eingebaut? An welcher Stelle? Was hast du gekriegt? Was will der Geist Gottes, dass du tust? Ja, ich kann nicht reden. Ist kein Problem. Also ich habe noch keine Hand gesehen, die reden kann. Ich kann nur, manchmal rieche ich die Dinge, wenn sie falsch sind. Also kein Problem. Ein Leib ohne Nase ist nicht verliebenswert. Mann, finde ich das cool, wenn ich mit meiner Frau Näschen zu Näschen reiben kann. Finde ich es erotisch, wo ich mich so mag. Das ist alles klar. So, also, ne? Also wir haben bestimmte Körperteile, die können bestimmte Dinge nicht. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Jemand, der die Gabe der Barmherzigkeit hat, der muss nicht die Gabe eines Evangelisten haben. Jemand, der die Gabe der Hilfeleistungen hat, ja, es gibt so eine Gabe des Geistes. Hilfeleistungen meint, jemand hat eine Gabe, so zu helfen, dass die Leute sich selbst später helfen. Nicht so ein humanitärer Großverteiler an Zeug und schafft dann Bettler. Wir haben ganz Afrika zum Bettler gemacht, weil wir so verteilen. Ja, da, was weiß ich was, Tonnen an Hilfe reinbringen. Und je mehr wir reinbringen, desto ärmer werden sie. Also bitte, was ist das für eine Hilfe? Warum? Weil die Gabe der Hilfeleistungen fehlt. Weil Leute, die das tun, können managen, aber sie können nicht Hilfe leisten. Ja, jemand, der die Gabe der Hilfeleistung hat, der ist kein Prophet. Ist ja auch nicht schlimm. Wer ist das? Ja, unterschiedliche Fülle der Gaben schafft letztendlich den Leib. Gabe, Aufgabe, Kraftwirkung. Das gehört hier zusammen. Bitte nächste Folie. Und wenn das passiert, dann ist ein Wachstumsprozess möglich. Und dieser Wachstumsprozess wird uns im bereits zitierten Wort aus dem Epheserbrief Kapitel 4, 11 bis 16 beschrieben. Gott selbst, heißt es da, hat in seine Gemeinde eingesetzt. Pastoren, ne? Für mich ist das eine kirchengeschichtliche Sünde, aus 5 einen zu machen. Der braucht dann nur ein Diplom, ein theologisches Diplom, und dann ist er okay. Das ist ein Quatsch. Gott hat in seine Gemeinde gesetzt, die einen zu Aposteln, also zu missionarisch ausgerichteten, strategisch denkenden Leuten, die anderen zu Propheten, also zu analytisch fähigen Analytikern, die die Situation begreifen und durchblicken können in einer gewissen Situation. Zu Evangelisten, sprich Kommunikatoren, die wissen, wie man bestimmte Sachen kommuniziert. Zu Hirten, die in seelsorgerlichen Notsituationen Menschen zum Wachstum verhelfen können. Und zu Lehrern, die Fundamente legen. Übrigens, Lehrer stehen an letzter Stelle. Will ich ganz deutlich mal gesagt haben. Da heißt es sogar als erstes Apostel. Und nicht als erstes Lehrer. Ja, bitte bleiben wir beim Text. Und die sind gesetzt, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk ihres Dienstes. Sie sollen das tun können, wofür sie gesetzt sind. Und wenn das passiert, nochmal, dann in diesem Text, dann werden sie zu der ganzen Mannesgröße des Christus wachsen. Also sie werden können, was Christus kann. Und Christus hat gesagt, ihr werdet die Werke tun, die ich getan habe, und noch größere wird ihr tun. Meine Herren, ist das eine Erfahrung, wenn ihr das erste Mal die Wolken anguckt und dann zu den Wolken sagt, verschwindet jetzt im Namen Jesu, und die verschwinden. Habe ich so erlebt. Zwar nur zweimal, aber immerhin. Oder wenn ihr dann zum Kranken sagt, der im Rollstuhl sitzt und überhaupt nicht gehen kann, und der Herr spricht zu dir und du reichst ihm die Hand und sagst, steh auf und wandle. Und er steht auf und geht und du setzt dich hin und kannst nicht mehr gehen. Weil du das gar nicht erwartet hast, wenn du Evangelist bist. Das hast du nicht erwartet, dass das möglich wird. Wenn dann auf einmal die Dinge getan werden, die Christus getan hat, und er versprach, noch größere werdet ihr tun. Kinders, gibt es denn etwas Größeres als das, was er gemacht hat? Nur es passiert allerdings nur dann, wenn ich in die ganze Mannesgröße des Christus wachse. Und ich werde nur in die ganze Mannesgröße des Christus wachsen, wenn ich mich auf den Weg begeben habe, die Werke tun zu wollen, die er für mich gedacht hat. Sein absolut sicheres Design. Er hat mich so designt. Und dann werden die Heiligen einander die Hand reichen und der Leib wird wachsen. Auf einmal wird Gemeinschaft möglich. Sollt Liebe untereinander haben. Ja, in wenigen Tagen fahren meine Frau und ich nach Albanien zu People's International, eine große Missionsgesellschaft. Hunderte von ihren Missionaren kommen da aus der ganzen Welt nach Albanien, um eine Woche lang auszuruhen. Und das Thema, was sie mir vorgegeben hat, in sich. Ich soll da eine Woche lang sie lehren, wie man liebt. Liebe leben. Wie entwickelt man eine Kultur der Liebe? Der Liebe. Und zwar eine sichtbare. Kultur ist immer sichtbar. Kultur ist nicht unsichtbar. Kultur denke ich mir nicht nur. Kultur ist sichtbar. Wie entwickelt man eine Kultur der Liebe? Warum ist das dann so wichtig? Ja, weil Jesus gesagt hat, dass wir einander lieben sollen, damit die Welt erkennt, dass der Vater mich gesandt hat. An uns, an unserem Miteinander, an unserer Kultur des Zusammenlebens werden die Menschen in der Welt erkennen, dass Christus Christus ist. Da werden wir einander die Hand reichen. Ja, ein Wachstumsprozess wird hier angesteuert. Ja, die Gabe wird identifiziert, der Dienst wird benannt, eine Mission gestartet, die Hand kann jetzt gereicht werden, eine Kultur der Liebe entsteht und am Ende kommen Menschen zum Glauben. Das ist der Prozess, der uns hier beschrieben wird. Und immer dann, wenn dieser Prozess verletzt wurde, lief nichts. Klassisches Beispiel, die zweite Missionsreise des Apostel Paulus. Apostel Paulus hat wahrscheinlich eine Bibelschule bei den Amerikanern besucht für ein paar Wochen. Und dann kam er zurück und dann sagte er zu Barnabas, ey, komm, wir sollten mal wieder was Geiles drehen. Wir gehen mal missionieren. Und dann heißt es im Text, und ich finde es klasse, wie Lukas das beschreibt, da heißt es immer, Paulus sagte, Paulus wollte hier, Paulus da. Und dann heißt es immer wieder, und der Heilige Geist störte sie. Und der Heilige Geist störte sie. Wer störte? Was wollte Paulus? Paulus wollte evangelisieren, Menschen zum Glauben führen. Und wer störte ihn? Gott selbst? Als ich mir das mal vorgeführt habe und gefragt habe, wie oft habe ich so dumm gehandelt, dass Gott selbst mich stören musste, damit ich zum Erfolg komme, da erschrak ich. Ich habe so viele Stellen gefunden. Ich habe nicht nur eine Missionsreise gemacht, die so endete. Ich nach Kilikien? Nein. Ich nach Galatien? Nein. Und wenn ihr von Antiochien, die Reise nach Troas, das war 1500 Kilometer weiter nördlich, bei Istanbul liegt Troas. Ja, wenn ihr die Linie da zieht und wenn ihr in der Gegend gewesen seid, Da wisst ihr, dass das eine ziemlich bergige Gegend ist. Immer hoch und runter. Der hat Wanderungen auf den Berg gemacht, da sind wir heute nichts dagegen, wenn wir es versuchen würden. Ja, und immer wieder frustrierterweise festzustellen, wir wollen, wir versuchen, wir bemühen uns, wir machen, wir beten, wir kämpfen, wir machen, wir machen, wir machen, läuft nichts. Bis sie in Troas sind. Und dann ändert der Schreiber Lukas seinen Schreibstil. Paulus sieht das Bild des Mazedoniers. Er sagt, komm herüber und hilf uns. Wir wissen nicht genau, wohin er ging. In irgendeine Philippi-Stadt. Die Bulgaren sagen nach Plovdiv. Die Griechen sagen, nein, der ging nach die Stadt des Philippus. Ja, das sagen sie. Wir wissen es nicht genau, aber eines war klar. Ein Mazedonier rief. Und dann schreibt Lukas, und es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Nicht Pauli. Nicht Paulus. Der Ichling ist verreckt. Aber es hat lange gedauert. 1500 Kilometer auf und runter, ab und runter, ab und runter und immer wieder. Nicht, 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 nicht. Der hat Russisch gelernt. In der ganzen Zeit. Und dann kam er da nach Troas. Und dann beginnt eine zweite Missionsreise. Und Leute, die hat es in sich. Diese zweite Missionsreise hat es in sich. So herrlich, wie es war. Was Paulus da alles erlebte. Aber erst, nachdem Paulus kollektivisiert wurde, es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Also ein Wachstumsprozess, der dahin führt, dass ich mir klar werde, wo gehöre ich hin, welches Glied am Leibe Christi bin ich, was ist das Werk, was Gott mir anvertraut hat, und nicht lamentiere. Ja, ich würde gerne so predigen wie unser Pastor Manuel. Ich würde gerne so ein Seelsorger sein wie, ich weiß jetzt nicht, wer bei euch hier Seelsorger ist, ja, ich kenne hier nicht so viele, wie der Markus. Ich will nicht gerne, ich will gerne das, wofür ich gesetzt wurde. Und wenn ich nicht reden kann, das ist nicht schlimm. Und wenn ich nicht organisieren kann, das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn ich aber kann, das ist auch nicht schlimm, das ist gut. Ja, jeder an seinem Platz. Es entsteht ein Netzwerk, das tragen kann. Ein Wachstumsprozess, der eingebaut ist, aber nur dann eingebaut ist, wenn die richtigen Leute da sind. Wenn ich den Ort, an dem ich aktiv werden soll, festlegen möchte, an welcher Stelle will jetzt der Himmel sichtbar machen, dass der Heilige Geist aktiv ist? Ich war schon öfter mal unterwegs und hatte den Eindruck, ich sollte dahin gehen. Und dann bin ich dahin gekommen und da lief nichts. Und dann erinnerte mich daran, Mensch, Junge, du hattest auch einen anderen Eindruck. Und an einer Stelle hat der Heilige Geist mich mal wirklich erwischt. Ja, ich wurde von einer weltweiten Bewegung, von der Lausanner Bewegung, berufen in den Hauptvorstand von AD 2000. Damals um Jahr 2000 herum wurde die Welt von einer evangelikalen Organisation bestimmt. Und wir organisierten einen Kongress in Seoul und ich war einer der Hauptredner. Hänschen Reimer hat es geschafft. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich mich fühlte. Boah, ich in Seoul, ich neben den Grahams und den allen, ich, das kleine Hänschen aus Estland, ich würde jetzt nach Seoul gehen. Boah. Kaum kam diese Einladung und die Entscheidung des Vorstands, ja, das war jetzt geklärt, 50.000 Menschen erwarteten wir in einem der Stadien in Seoul. Und dann bekam ich ein... Da ruft jetzt der erste Koreaner an. Seoul, siehst du? Also bei uns ist es so, ne, bei wem das Telefon klingelt, der muss $50 bezahlen. Schatz, mach bitte mein Telefon aus. ja, also, ne, und da kommt ein Schreiben zu mir aus Berlin-Hohenneuendorf von einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Lieber Bruder Reimer, wir sind hier 10 Gemeindeglieder geblieben Und wir wollen in Stolpe und Hohenneuendorf eine Evangelisation durchführen. Würdest du bitte kommen? Der Herr hat uns klargemacht, du sollst kommen. Ich antworte, lieber Bruder sowieso, ich habe ihn neulich erst wieder getroffen, ich komme nicht, denn ich bin gesetzt, nach Seoul zu gehen. 50.000 Menschen warten auf mich. Dann schreibt er wieder zurück, Reinhard hieß er, schreibt er zurück, lieber Bruder Reimer, es ist uns egal, was du denkst. Wir wissen, dass du zu uns kommst. Es war schon ein halbes Jahr Kampf. Ich fuhr nach Berlin, voller Ärger und Wut über den da oben. Ich fuhr nach Berlin und die weltweite Organisation hat mich aus dem Vorstand geworfen. Das macht man nicht. Und dann kam ich nach Berlin. Und wir haben da evangelisiert. Und der erste Abend, Evangelisationsabend, springt die Pfarrerin hoch und schreit ganz laut, bekehrt euch hier nicht, das ist ein Irrlehrer.
Schlechtes Marketing.
Ein schlechtes Marketing. Ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen, um die Geschichte kurz zu machen. Jetzt sind ja Jahre vergangen. Aus dieser einen kleinen Evangelisation sind zig Gemeinden geworden. Und jetzt vor wenigen Wochen waren wir in Erfurt, meine Frau und ich, und haben Gemeindegründer für die Dörfer und die Dörfer in Thüringen und Sachsen-Anhalt geschult auf dem Land. Und was glaubt ihr, wer unter den Leuten saß? Reinhard. Er saß da, kam auf mich zu, Tränen in den Augen, und sagte, das war, für mich war das ein Schock, dass du gekommen bist. Er sagte, für mich waren deine Briefe ein Schock. Er sagte, ich habe, glaube ich, dir alle unter einem automatischen Diktat geschrieben. Denn das, was ich dir geschrieben habe, konnte ich nie schreiben. Was ist mein Platz? Mein Platz. Ja, was ich mir erträume, was ich gerne wünsche, was ich gerne machen würde, wo ich mein Ego polieren kann, wo der Ichling groß gestellt wird. Ist das mein Platz oder ist mein Platz, wo der Herr mir sagt, da musst du jetzt hin? Und das ist eine ganz entscheidende Frage. Ja, der Ort, an dem ich eingesetzt bin. Wenn ich zur Gemeinde komme und mit der Gemeinde dann ihre Potenziale und Kompetenzen eruiere in einem Prozess, dann machen wir das als erstes. Schreib mal, und das werden wir gleich anschließend machen, in der Zeit, wo wir etwas interaktiv werden, schreib mal nieder, wen du alles um dich herum kennst. Ich habe das gestern angeregt. Was ist das Soziogramm? Sind die Menschen um dich herum? In welchen Kontext bist du hineingestellt? Nun, es kann sein, dass du zwar nach Rodenbach in die Gemeinde gehst, aber eigentlich gar nicht in Rodenbach lebst. Vielleicht lebst du in irgendeiner Stadt. Wie gesagt, bei uns in der Gemeinde ist einer, der ist öfter in Berlin als bei uns in Gummersbach. Da habe ich gesagt, wohin gehörst du eigentlich? Ja, ich bin Mitglied in Gummersbach. Ja, sage ich, dass du eine Mitgliederliste in Gummersbach quälst. Ja, das macht noch gar keinen Unterschied. Und dass wir dich da in der Mitgliederliste haben, das steigert unsere Mitgliederzahl. Und wir müssen dem Bund noch mehr Geld abführen. Also bitte, verschwinde hier. Wohin gehörst du? Was ist deine Verortung? Wo hat Gott dich hin verortet? Mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten. Wer bist du? Nun, nochmal, du bist kein Leib Christi. Auch kein Leibchen Christi. Denn die gibt's nicht. Du bist nur ein Teil des Ganzen. Aber dieses Teil des Ganzen kann in Rodenbach von so einer großen Bedeutung sein. Ich sprach mit einem jungen Mann gestern, ich sehe ihn ja gerade nicht, mit einem jungen Mann gestern erzählte, ja, ich gehe jetzt oft durch unser Dorf und dann bleibe ich bei den Zäunen stehen und rede mit den Leuten und ich merke, die brauchen Gemeinschaft. Rodenbach hat alles, nur keine Dorfgemeinschaft. Und die Reingeschmeckten, die Neuen, die da hinkommen und die Alten, die da leben. Also sie tanken nicht. Es gibt keinen Rodenbacher Krieg. Es gibt auch keine spezielle Militäraktion. Nichts dergleichen. Aber wo ist die Dorfgemeinschaft von Rodenbach? Ja, man kann nicht Gemeinde in Rodenbach so bauen, wie man sie in Haiger bauen würde. Haiger ist ein Staat. Rodenbach ist ein Dorf. Aber wir tun es öfter. Wir haben zum Beispiel die verrückte Idee, dass überall in Deutschland alle FEGs FEGs sind. Warum heißen die FEGs in Bayern, im katholischen Bayern, freie evangelische Gemeinde? Ist doch schwachsinnig. Warum nicht freie katholische Gemeinde? Wäre doch viel schöner. Ich kann euch garantieren, die Katholiken würden kommen. Eine freie katholische, freie evangelische Gemeinde sind 500 Jahre Kriege. Die haben schon Martin Luther und der Papst haben sich miteinander bekriegt. Ja, evangelisch? Ich bin doch kein Saupreis. Ich werde doch nicht in eine evangelische Kirche. Ja, was ist uns denn wichtiger? Eine freie evangelische Benennung oder eine Gemeinde, wo Leute zum Glauben kommen? Was ist uns wichtiger? Ja, traditionalistisch wollen wir sein. Und dann ist überall gleich. Ja, als die ersten Chorusse aufkamen und wir anfingen, richtig charismatisch, ich bin eigentlich auch Musiker, ja, und war früher auch sogar Dirigent, Chordirigent, ja, und wir dann anfingen zu singen, da habe ich unseren Leuten gesagt, warte mal, es wird nicht lange dauern und in allen Gemeinden in Deutschland werden 3 oder 4 Lieder gesungen. Es kommt eine liturgische Traditionalisierung. Aber am Anfang haben wir cool, wir haben den ganzen Abend singen können. Wir konnten Gott, das war Sing and Pray, ja, gib ihm, das war wahnsinnig, war das. Das war klasse. Und dann mit der Zeit gab es dann 3 bis 4 Lieder und jetzt sind sie überall da. Die 3 bis 4 Lieder, unsere freikirchliche Liturgie. Ihr seid ja, deshalb bin ich ja so gerne bei euch, weil ich bin gerne hier, weil ich merke, ihr seid die große Ausnahme. Ihr seid auf dem Weg. Ja. In einem Dorf, in eurem Dorf, in Rodenbach, in dieser freien evangelischen Gemeinde, braucht Gott den Leib Christi und nicht Leibchen. Da kannst du nicht ausbrechen, nur weil du gerade evangelisieren willst. Einer sagte zu mir, weißt du, Johannes, ich nicht hier, die Person ist nicht hier, sagte zu mir, weißt du, bei mir sind alle meine Verwandten noch keine Christen. Ich habe die schon mit Traktaten eingedeckt. Das Missionswerk Heuchelbach wundert sich jedes Mal. Ich bestelle da fast jeden Monat ein ganzes Paket und ich habe ihnen schon jeden Traktat. Die bekehren sich nicht. Da sage ich, Depp, die werden sich auch nicht bekehren. Bist du derjenige, der sie bekehren soll? Oder hat Gott in der Gemeinde jemand anders, der mit denen reden würde? Oder sie gewinnen würde? Wer ist eigentlich das Sprachorgan Gottes? Du bist auf jeden Fall jemand, der Pakete schleppen kann. Mit vielen Traktaten. Das kannst du schon. Aber ist das Evangelisation? Oder ist das ein Totschlagargument? So geht's nicht. Jesus braucht in Rodenbach, an dem Ort, wo du eingesetzt bist, sein Leib. Ja? Und dann geht es um eine Strategie. Und die Strategie ist deutlich. Ja? Die Strategie ist deutlich. Ich muss meinen Glauben öffentlich und natürlich leben. Das heißt, mit dem, was ich bin und wer ich bin. Ohne, dass ich mich darüber schäme. Ja? Ich erzähle das schon seit Jahr und Tag. Wir hatten in Essen-Altendorf, das ist eine charismatische Baptistengemeinde, wo ich sozialisiert wurde, mehr oder weniger. In Essen-Altendorf hatten wir einen Tapetenkleber. Der konnte nichts außer Tapeten kleben. Er konnte kaum reden. Der stotterte, wenn er was sagen wollte, bis er einen Satz zustande brachte. Aber er konnte super Tapeten kleben. Der hatte nie einen Beruf erlernt. Ich weiß nicht, woher er seine Tapeteritis hatte, aber die hatte er. So, und dann eines Tages kam er zum Pastor und Bruder Noack hat zu ihm gesagt, weißt du was, geben mal eine Annonce auf, ich klebe gerne ihre Tapeten. Und dann hat er es angefangen zu machen. Wir haben irgendwann mal gemerkt, dass in dem ein Jahr 14 neue Leute zur Gemeinde kamen, sich in der Gemeinde bekehrten, Jesus ihr Leben gaben. Und gefragt, warum seid ihr denn in die Gemeinde gekommen? Dann sagten sie, Tapete. Er konnte nicht viel sagen, er hat Tapeten geklebt, er hat sie so dolle geklebt. Und wenn die Leute ihn fragten, ja, wo hast du das gelernt? Er sagte, mitkommen, Gemeinde mitkommen. Mehr hat er nicht gesagt. Und dann kamen sie mit und sie blieben, weil seine Tapeten so gut geklebt waren. Und weil er eine Familie hatte. Und sobald er dann im Gemeindehaus war, da kamen Leute auf ihn zu, er umarmte sie. Die Leute haben sofort gemerkt, hier ist was los in dieser alten Dorfer Baptistengemeinde. Hier ist Liebe, ist etwas sichtbar. Der Leib ist sichtbar. Das Ergebnis war Aufbruch und Erweckung. Nur weil einer Tapeten klebte. Mein Glaube öffentlich leben, dann Freund werden, und dann Begegnungsräume nutzen und Gemeinde hinzunehmen. Am besten geht das, wenn man Nachbarschaften aufbaut. Ja? Ich persönlich glaube, dass gemeinsam evangelisieren am besten da geht, wo ich meine Nachbarn, meine Kollegen, ja, ganz natürlich zum Freundeskreis mache. Und am besten geht es an solche Freundeskreisaufbau, wenn ich meine Familie nutze. Wisst ihr, wer die besten Missionare und Evangelisten sind, ohne vier geistliche Gesetze? Unsere Kinder. Unsere Kinder brauchen es nicht lang. Du musst nur die freien Räume schaffen und erlauben, dass sie die alle mitschleppen. Ja? Also ich habe zwei Enkelkinder im Haus, wo ich wohne, meine Enkelkinder. Und die ganze Nachbarschaft sitzt oft da. Und wenn ich dann eine Predigt vorbereite und die alle brüllen und schreien, dann habe ich ganz große Lust, die alle rauszuschmeißen. Und sobald ich das versuche, spricht der Heilige Geist zu mir, hast du nicht einen Freiraum geschaffen für eure Nachbarn? Denn die Kinder sind jetzt hier. Wenn wir jetzt Eis essen oder essen werden, dann werden wir beten. Und die meisten Kinder hier aus der Umgebung haben vielleicht noch nie gehört, wie ein Christ betet. Und bei euch hören sie es. Und wenn sie dann nach Hause kommen, dann sagen sie zu Papa und Mama, wie der eine Nachbar zu mir sagte, du, sag mal, wie betet man eigentlich? Meine Tochter geht mir dermaßen auf den Keks, weil deine Tochter, meiner Tochter gesagt hat, ohne Gebet schmeckt das Essen nicht. Und jetzt bitte, jetzt muss ich lernen zu beten. Ich will wissen, wie man betet. Und wir kamen ins Gespräch. Und nach dem zweiten, dritten Bier sagte er, du Johannes, darf ich mal zu euch in die Kirche kommen? Darfst du, klar. Darfst du. Aber zum Glauben geführt habe nicht ich, sondern meine Tochter. Und die war damals noch ganz kleine. Das war sowieso eine recht freche. Ja, nun bei so einem Vater. Es liegt nicht an meiner Frau. Die Frechheit haben sie von mir. Meine Frau ist Schwäbin und Schwaben können nicht frech sein. Alles klar, oh oh. Also gemeinsam evangelisieren. Wir leben alle sollten wir öffentlich in der Öffentlichkeit leben. Aber dienen können wir nicht alle gleich. Und deshalb gibt es Limits, da kann ich manchmal nicht, mit meinen Nachbarn kann ich alles Mögliche besprechen, da kommt der Nachbar, ist entlassen worden, hat keine Arbeit. Und wir reden darüber und ich sage ihm dann nur zwischendurch, du, sollte ich nicht für dich beten? Na, mach, was du willst. Das ist ja kein Christ, mach, was du willst. Ja, und dann bete ich und dann lernt da jemand kennen und dieser jemand zeigt ihm, wo er eventuell eine Arbeitsstelle bekommen kann. Und dann erzählt er mir das ganz glücklich. Du, ich traf da diesen Helmut und der Helmut, der hat mich zu einer Firma gebracht. Sag ich, wie hieß der Helmut? Ja, der Helmut hieß Fischer, sagen wir Fischer. Helmut Fischer. Helmut Fischer, ist der ein bisschen gesetzt? Ja. Und hat nicht viel Haare auf dem Kopf? Ja. Hat so einen komischen Bart? Aha. Helmut Fischer? Ja, ist ja mein Freund. Wie? Geht der auch zu deiner Kirche? Jetzt findet Vernetzung statt. Der Helmut konnte, was ich nicht konnte. Ja, ich konnte nur vielleicht einen Raum schaffen, wo mein Nachbar zu mir kam, mit mir zusammen ein Bier trank und mit mir zusammen eine Wurst aß. Ja, das konnte ich. Wo unsere Kinder sich trafen, wo wir miteinander Spaß hatten, gar keine Frage. Aber jetzt brauche ich andere Leute, die das können, was ich nicht kann. Ja, die Leute im Dorf, Dorfleute, die bewerten und beurteilen euch immer nur von dem, was ihr nach außen tragt. Wie sieht euer Garten aus? Wenn dein Garten vernachlässigt ist und niemand dir aus der Gemeinde hilft, deinen Garten in Ordnung zu bringen, dann ist die Gemeinde vernachlässigt. Eine unordentliche Gemeinde. Ja, die werden sofort alles übertragen. Wenn dein Nachbar dringend Hilfe braucht, weil die Frau schwanger geworden ist und niemand ihr was zu, der Familie was zum Essen gebracht hat, dann kann ich dir garantiert sagen, die Leute haben kein Interesse an deiner Gemeinde. Das wird sich sehr schnell im Dorf weiter gesagt. Jeder kann das, was er kann. Aber ich kann, wenn ich einen Garten ordnen sollte, ich habe mein Leben einmal einen Weingarten bearbeitet. Ich sollte den Wein beschneiden. Und ich sagte zu dem Amerikaner, es war in Amerika, ich sagte zu ihm, du, pass mal auf, das habe ich noch nie gemacht. Er sagt, das ist nicht schlimm, schneide alles Schlechte weg. Dann habe ich alle alten Reben alle weggesäbelt. Und als er nach Hause kam und seinen Weingarten sah und wusste, die nächsten 5 Jahre gibt es keinen Wein, rief er mich zu sich und sagte, was hast du gemacht? Du hast alles kaputt gemacht. Er sagte, du hast gesagt, alles Schlechte wegschneiden. Das sieht doch nicht schön aus, das habe ich weggeschnitten. Und die wunderschönen neuen Reben alle gelassen. Genau falsch. Ja, woher habe ich es doch gewusst? Ich war ein Theologiestudent. Ich wusste, wie man griechische Verben dekliniert. Aber doch nicht, wie man einen Weingarten gestaltet. Aber jemand weiß es. Wäre ich nicht so ein Depp gewesen, der alles glaubt, selbst machen zu müssen, wäre ich zum Nachbar gegangen von diesem Menschen, und der hat auch einen Weingarten, und hätte ihn gefragt. Er sagte, du könntest mir mal helfen. Ja? Und dann wäre daraus was geworden. Meine Frau und ich haben uns einen Bungalow gekauft, in Bielefeld war das, Bielefelder Raum. Und eines Tages regnete es durch. Ich musste praktisch dieses flache Dach erneuern. Ich wusste nicht wie. Mathematische Formeln allein genügen nicht. Und wir hatten einen Nachbar. Und der Nachbar, der wusste, dass ich Pastor bin. Und den Nachbar habe ich immer wieder versucht zu evangelisieren. Der hasste mich. Und dann bin ich auf mein Dach und der Nachbar nahm einen Stuhl, setzte sich in seinem Garten und guckte zu, was dieser Blödmann da oben auf seinem Dach machte. Und ich war sowieso irritiert und jetzt noch der. Und ich guckte die ganze Zeit skeptisch zu. Dann zündete sich eine Zigarette an, dann holte sich ein Glas Bier, saß und genoss meine Hilflosigkeit. Bis ich dann runterging und sagte, schauen Sie mal, ich habe keine Ahnung. Ja, sagte, ich weiß, dass du keine Ahnung hast. Das, was du da oben baust auf deinem Dach, ist so Blödsinn. Das wird nicht nur durchregnen. Ihr werdet hier alle weggeschwemmt werden. Sag ich, wie mache ich das? Können Sie mir vielleicht helfen? Sie brauchen doch nur hier sitzen bleiben. Sagen Sie mir, was ich mache. Und ich werde es machen. Ja, kannst du das denn? Kannst du überhaupt? Ich dachte, du kannst nur führen und leiten, deine Kirche da hinten. Kannst du das? Er sagte, ich werde mich bemühen. Na gut, mal gucken. Er setzte sich hin. Am Ende des Tages hatten wir das Dach gedeckt. Und er war oft auf dem Dach. Mit mir zusammen. Und dann saßen wir zusammen in seinem Garten. Ich im Stuhl, er im Stuhl, er ein Bier, ich ein Bier. Er sagte zu mir, ich sag mal, in deiner Kirche da, sind die alle so verständnisvoll wie du? Ich würde mal gerne kommen. Er hat mir geholfen, nicht ich ihm. Ja, ich habe ihn einfach mit eingebaut, weil ich ihn brauchte. Ich habe Gemeinschaft gelebt. Ich habe Liebe gezeigt. Ja, ich brauchte ihn. Und wir wurden zu ganz dicken Freunden. Wir wurden zu ganz dicken Freunden. Schaut mal, das ist der Punkt hier. Gemeinsam evangelisieren bedeutet, dienen je nach Begabung. Gemeinschaft haben wir alle, aber nicht alle in der gleichen Art. Reden können wir nicht alle. Meine Frau zum Beispiel, die Conny, die kann jahrelang Leuten nachlaufen. Da gehe ich ein, ich krepiere dabei. Wenn ich jetzt wie sie zum Beispiel in einem Fall, ja, der Mann und seine Mutter, die bringen mich aus der Fassung allein schon, wenn ich sie sehe. Ja, die bringen mich aus der Fassung. Ich habe da keine Geduld mit. Und sie fährt einkaufen und sie ist mit ihnen zusammen und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und manchmal jahrelang. Und dann taucht sie eines Tages auf und sagt: Johannes, ich glaube, die sind so weit, die würden sich gerne bekehren. Dann dauert das 5 Minuten bei mir. Und dann bekehrt sie sich. Und am Anfang habe ich gedacht: Siehst du, was für ein Held ich bin, ne? Meine Frau läuft da jahrelang hinterher, jetzt gleich da, die Pistole auf die Brust, und dann wäre schon längst erledigt. Nein, es ist nicht längst erledigt, weil sie jahrelang nachgelaufen ist, brauchte ich nur 5 Minuten. Jeder von uns hat seine Begabung, seine Fähigkeit, und das sind nicht die gleichen Fähigkeiten, und wir brauchen einander, und da müssen wir Freiräume schaffen. Aber da muss ich aber auch wissen, wer in der Gemeinde kann was. Ja, wer in der Gemeinde kann was? Ein letztes. Damit wir mit unseren Kontakten, die wir da schaffen, ja, dann effektiv auf die Gemeinde zu gehen, muss die Gemeinde jetzt Freiräume, Begegnungsräume schaffen. Und das führt jetzt zu weit, werde ich morgen kurz nochmal ansprechen. Da muss die Gemeinde sie so aufbauen, dass wir auf 4 Kulturebenen auf jeden Fall Angebote haben. Die Gemeinde sollte im materiellen Bereich etwas anbieten. Wenn die Gemeinde beispielsweise einen Kindergarten vor Ort repariert, dann kann ich meinen ungläubigen Nachbarn mitschleppen. Dann sage ich: Du, pass mal auf, wir sind dabei, die Kita zu erneuern. Willst du bitte helfen? Dann kommen sie hin. Wenn ich ihm gesagt hätte, wir veranstalten eine Evangelisation, brauchen jemanden, der Schilder aufstellt, dann würde er vielleicht nicht mitkommen. Bei uns am Ort ist eine Gemeinde, die macht jedes Jahr ein großes Sommerlager. Die bauen eine regelrechte Zeltstadt oder sonstige Stadt im Wald auf, bei einem Bauer. Mittlerweile sind das bis zu 250 Männer, die da helfen, Häuser zu bauen. Das halbe Dorf hilft mit. Die sind noch nicht gläubig. Also, das ist doch eine coole Sache. Wir bauen da, was ist das Thema dieses Jahr, fragen Sie schon? Ja, also werden wir wieder irgendeine römische Stadt aufbauen oder was machen wir jetzt, dieses Jahr? Und da sind sie alle dabei. Die Gemeinde muss Freiräume schaffen, wo ich meine Kollegen, meine Nachbarn hin zum gemeinsamen Arbeiten einladen kann. In diesem gemeinsamen Arbeiten geht es nicht darum, dass ich jetzt den Menschen dahin bringe, da abstelle und dann kommt irgend so ein Hans, Dampf in allen Gassen und fängt den an zu evangelisieren. Das ist nicht der Punkt. Wir müssen wissen, wann und wo. Zweitens, wir brauchen eine Ebene der Gemeinschaft. Das ist ganz toll, dass der Marco seine Kneipe da eröffnet hat. Ich würde ihm aber sehr empfehlen, die Kneipe ins Dorf zu verlegen. Mitten ins Dorf. Ja, ich weiß, wo es ist. Ja, und es ist, ich hab extra gefragt, Marco, bei den Leuten. Ich feiere da manchmal vorbei. Durch euer Dorf. Es ist Markus Kneipe. Und es müsste eine Dorfkneipe werden. Dass es unsere Kneipe ist. Ja, in meiner Schulung da für die Leute, die Gemeindeaufbau auf dem Dorf machen in Thüringen, da fragte eine vor Jahren schon, ich war in Sachsen-Anhalt, eine Schulung gemacht, da fragte einer: Wie kommen wir im Dorf an? Sag ich: Was gibt es in diesem Dorf? Da gibt es eine Ruine, eine Kirchenruine, da gibt es das und das und das und da gibt es ein Backhaus, eine Ruine. Da sage ich: Pass mal auf, dann geht doch hin und baut diese Kirche auf. War wir? Das ist eine katholische Kirche. Ja, sage ich, ist doch, Entschuldigung, egal, oder? Diese Kirche steht mitten am Ort, ist eine Ruine. Aber wir sind Pfingstler, sage ich, das ist mir sowas von wurscht. Meinst du, den Bauern interessiert es, ob du Pfingstler bist, katholisch bist oder jenseitig bist? Hauptsache, du bist jetzt noch auf dieser Erde. Geh hin und schlag vor. Und jetzt waren wir da in Erfurt und einer nach dem anderen erzählte, wie sie die alten Kirchen restauriert haben, zusammen mit den Leuten. Und die Leute stolz waren wie ein Oscar, sie haben ihre alte Kirche wieder. Was findet in der Kirche statt? Ja, Kirche. Das sieht jeder ein. Dass die Kirche jetzt ein bisschen pfingstkirchlicher ist, das versteht auch jeder. Das ist überhaupt kein Problem. Oder ein Brotbackhaus. Ja, hier bei euch im Hessischen, an der Diemeltalsperre, da hat eine Gemeinde im Dorf gesagt, wir werden jetzt das alte Backhaus, ja, das werden wir jetzt wiederherstellen, gemeinsam. Nicht für uns, das ist nicht ein Gemeindeprojekt, das ist nicht für die Gemeinde, das ist fürs Dorf. Ja, die Gemeinde schafft Projekte, wo Gemeinschaft möglich ist, gemeinsames Arbeit möglich ist, aber dann auch Gespräch. Ja, wir hatten ja gestern hier eine dolle Geschichte mit dem Fußballspiel. In meiner Gemeinde wurden alle Spiele übertragen. Wir haben uns als erstes im Dorf gemeldet, dass bei uns im Gemeindehaus alle Spiele übertragen werden. Große Leinwand und das Dorf ist eingeladen. Und es gibt Freibier. Und dann gab es Gespräch. Und nach jedem Fußballfest, das Sommerfest damals hier, das ist die Weltmeisterschaft, haben wir so ausgerichtet, ja, nach diesem Fußballfest haben wir mehrere Leute getauft. Weil wir eine Fläche schufen. Die Gemeinde muss Freiräume schaffen und in diesen Freiräumen dann kann das geschehen. Koordination ermöglichen. Und natürlich sollte die Gemeinde Seelsorge ermöglichen. Es gibt ja die Geschichte von den zwei Kneipen. Die eine Kneipe in Australien, Michael Frost erzählt sie, hat eine Baptistengemeinde Kneipe gekauft. Die Kneipe hat sie dann renoviert, hat daraus ein tolles Gemeindehaus gemacht. Und dann haben sie die Nachbarn eingeladen zur Einweihung. Und einer der Nachbarn saß da und war ganz traurig. Und ein Journalist fragte ihn, sagen Sie mal, Sie sind so traurig, gefällt Ihnen nicht, was die hier gemacht haben? Doch, sagt er, die haben das wunderschön restauriert. Nur früher hatten wir einen Ort, wo man seine Seele ausschütten konnte. Jetzt haben wir eine Kirche. Und die andere Geschichte kommt aus Birmingham, aus England. Da hat die Gemeinde die Kneipe sein lassen. Nur die harten Alkoholiker weggenommen. Und ein Seelsorgeangebot geschaltet. Es gab dann einfach ein Zimmer, da hieß es, hier können Sie Ihre Probleme besprechen mit einem Psychotherapeuten. Du kannst den Muslim gleich Seelsorger nennen, versteht ja kein Mensch. Ja. Und dann gab es die Möglichkeit. So, die Kneipe da in Australien, man hat zur Geist gebracht. Da ist jetzt eine klassische Baptistengemeinde mit vier Liedern im Worship. Und in Birmingham haben sich Hunderte von Leuten bekehrt. In der Kneipe. Die Kneipe geblieben ist. Oder auch Gemeindehaus ist. Je nachdem, wie man sieht. Die Gemeinde schafft diese Räume. Und dann entsteht etwas, was im Dorf wirklich die Leute abheben lässt. Das Bild finde ich so klasse. Ja, sie werden früher oder später alle landen. Hoffentlich lebendig. Also meine Fragen zum Gespräch anschließend nach der Pause. Welche Gaben und Kompetenzen bringe ich mit? Unterhaltet euch mal darüber. Und wenn du sagst, weiß ich nicht, das ist nicht schlimm, das ist überhaupt nicht schlimm. Schlimm wäre es, wenn du nicht ehrlich wärst. Schlimm wäre es, wenn du nicht ehrlich bist. Und wenn du dann ehrlich sagst, ich weiß ich nicht, ist nicht schlimm, dann gehörst du in den Jüngerschaftskreis. In meiner Gemeinde würde ich dich keinen einzigen Tag einsetzen. Du gehörst dann in den Jüngerschaftskreis. Denn nichts ist wichtiger, als festzustellen, wofür bin ich eigentlich gesetzt? Ja, das dumme Prinzip der Freiwilligkeit. Wer will mal was machen? Das geht nicht. Ich will jeden da einsetzen, wo der Heilige Geist ihn oder sie einsetzen will. Also, welche Gabenkompetenzen bringst du mit? Was denkst du? Denk drüber nach. Zweitens, wo und wen kann ich mit meinem Beitrag unterstützen? Welche Gaben habe ich, die zum Beispiel Marco oder Markus oder Mark unterstützen? Wieso lachst du? Ja, was einer unserer besten Mitarbeiter. Ich wäre glücklich, einen solchen Mann bei mir in der Gemeinde zu haben. Womit kann ich unterstützen? Wenn du diese Frage beantwortest, wirst du auch gleich sagen, Marco hat eine Macke. Ja, der hat nicht alles. Ja. Super. Das war ganz toll. Ja, und jetzt kommt Rebecca auch nicht. Ja, wir haben es nicht alle. Aber womit kann ich die unterstützen? Womit könnte ich und wen? Kenne ich schon Leute, die wir in der Gemeinde haben, die ich unterstützen könnte mit dem, was ich habe? Und zwar in Richtung Evangelisation. Evangelisation meint an der Stelle, die gute Nachricht weitergegeben zu haben. Womit kann ich unterstützen? Es kann sein, dass du sagst, boah, weißt du was, ich kann ein Gartenbeet machen. Und ich würde gerne zugucken, dass bei denen zu Hause der Garten nicht so verwildert ist. Ich könnte sowas. Womit kannst du unterstützen? Eine ganz wichtige Frage. Und ein letztes, ja, die Frage wäre, wo müssen wir andere Glaubensgeschwister, anderen Geschwistern beistehen? Nicht, wo könnte ich, wo müssten wir? Wo müssten wir? Wenn die Lamentis, die ich jetzt ständig höre, aus eurer Gemeinde höre, bei uns bekehren sich Leute nicht. Wenn ich die Lamentis unterbrechen will, dann muss ich auf die Frage beantworten, jemand wird nicht unterstützt. Dann ist an irgendeiner Stelle, da setzt es aus. Da fehlt die Stelle, die das tun könnte. Aber wer ist das? Und da muss man drüber beten und fragen und drüber nachdenken. Und ihr könnt es heute schon anfangen. Also, evangelisieren, wie Jesus evangelisiert hat. In Englischen sprechen wir von Jesusness. So zu werden, wie Jesus war. Geht nur als Leib, als Gemeinde. Es geht nicht als Ichling. Da müssen sich die Ichlinge finden. Und das werden, was sie eigentlich sind, Gemeinde. Und ihr seid schon ganz, ganz weit vorangekommen. Ich sehe es euch an. Manche sehen so traurig aus, als hätten sie gerade eine Bratwurst geschluckt, ohne dass sie gebraten wurde. Seid doch nicht traurig, Leute. Die Bratwurst kommt erst heute Abend. Und jetzt geht es nicht um Bratwurst. Jetzt geht es um ans Eingemachte. Es geht um dich. Es geht um deine Position. Evangelisieren, wie Jesus evangelisiert hat. Und zwar im Leibe Christi evangelisieren. Möge der Herr euch dabei helfen. Danke für eure Aufmerksamkeit.